Herzlich willkommen beim Stock Analyzer Podcast. David Bader-Egger zeigt euch, welche Aktien bei Warren Buffett durchfallen und welche es in sein Portfolio schaffen würden. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung und liefert keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Privatanleger scheitern, weil sie langfristig schlauer sein wollen als der Markt. Wenn das stimmt, was ist dann die bessere Strategie? Dieser Frage gehen wir heute auf den Grund. Willkommen zu einer neuen Folge von Stock Talk, dem Podcast, in dem wir immer dieselbe Linse nehmen. Lass uns über Warren Buffett und seine Strategien sprechen. Es geht um Mehrwert zum Mitnehmen. Mein heutiger Gast ist Philipp Becker. Er ist Privatanleger mit einem klaren Ziel, finanzielle unabhängig. Und das macht er gemeinsam mit seiner Frau. Er bringt einen seltenen Blick mit. Er hat früh gelernt, wie unterschiedlich das Spiel ist, wenn Institutionelle am Tisch sitzen. Philipp, danke, dass du heute für uns Zeit hast.
Ja, vielen Dank für die Zeit. Schön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Also, wir haben ja eingangs schon gesprochen, aber erzähl nochmal für unsere Hörer, was machst du eigentlich beruflich? Weil heute ist ja die Folge ein bisschen anders. Du bist ja nicht hauptberuflich Anleger, aber du machst schon seit Jahren Aktien und bist schon sehr lange an der Börse.
Ja, sehr gerne. Genau, beruflich habe ich eigentlich mit dem Thema Kapitalanlage gar nichts zu tun. Ich bin beruflich Prozess- oder Projektmanager bei einem Versicherungsmakler in Deutschland. Und die Kapitalanlage in all ihren Facetten ist so mein großes, ich sage immer, professionelles Hobby. Du hast im Vorgespräch von Berufung geredet. Das hat mir ganz gut gefallen, das werde ich mir wohl merken. Das Thema Kapitalanlage begleitet mich mittlerweile seit 2009, also jetzt seit 17 Jahren ungefähr. Hat alles damit angefangen, dass wir in der Schule, in der Oberstufe, im Sozialwissenschaftenkurs eine Dokumentation geguckt haben. Es waren so die Nachwehen der Finanzkrise damals, die durch das Platzen der Immobilienblase passiert ist. War eine Dokumentation über den Garrett Anderson, den Citibank aus London. Sehr, sehr sehenswerte Doku, kann ich jedem ans Herz legen. Und wir haben es damals gezeigt gekriegt, um uns abzuschrecken, glaube ich. Das war so die Intention dahinter, dass wir lernen, wie böse die Finanzwelt ist. Bei mir hat genau das Gegenteil funktioniert. Bei mir ist genau das Gegenteil passiert. Ich war total angefixt, die Geschwindigkeit, die Zahlen und auch, ja, keine Frage, das Geld. Was dann auch dahinter steckt, hat mich absolut fasziniert. Und dann, wenn man irgendwie so aufs Abitur zugeht, kann man sich ja fragen, was mache ich jetzt als nächstes, um vielleicht in diese Richtung zu kommen? Und dann lag es irgendwie nahe, mache ich eine Bankausbildung. Das ist ja so eine Möglichkeit in Deutschland, weiß nicht genau, wie es in Österreich organisiert ist, da kann man dann in 2 bis 3 Jahren eben den Beruf lernen, mal in alle Bereiche reinschauen, das habe ich dann gemacht. 2011 ging das los, nach dem Abitur. Und es hat dann so ungefähr ein Jahr gedauert, bis ich das erste Mal dann ja wirklich als Investor mit den ersten Aktien und Vorkäufen aktiv wurde. Das war mein Einstieg. Also seit mittlerweile, habe jetzt 2026, 14 Jahre bin ich aktiv im Aktienmarkt.
Ja. Ja, richtig cool. Freut mich natürlich, dass ich da sozusagen einen leidenschaftlichen Partner entdeckt habe, der auch motiviert ist, am Aktienmarkt zu investieren, weil, wie du schon sagst, viele sind wahrscheinlich zu der Zeit abgesprungen oder abgeschreckt worden vom Finanzmarkt, von der Börse. Die Börse ist natürlich böse, weil viel Geld verloren gegangen ist. Das Thema ist wahrscheinlich eher, dass einfach viele, so wie nach wie vor heute, einfach nicht auf Wissen zurückgreifen, sondern auf Hypes, auf Empfehlungen von irgendwelchen Bekannten, und das scheitert meistens. Ich hatte sogar heute zufällig ein Gespräch mit einem Unternehmer in der Logistikbranche, der gesagt hat, ich habe schon sehr viel Geld mit Aktien gemacht, aber ich habe auch schon sehr viel Geld damit verloren, und das, was ich verloren habe, das waren immer heiße Tipps. Also ist schon ganz spannend. Nochmal zu dir, zu deinem Start. Wie hast du das dann gemacht? Weil du hast gesagt, die Bankenausbildung, die ist dann nebenberuflich gegangen. War das dann während dem Studium, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich habe die Ausbildung ganz normal abgeschlossen. 2 Jahre ging das damals, von 2011 bis 2013. Habe dann eben immer so in dem Umfang, wie das eben möglich ist, mit dem Gehalt oder mit der Ausbildungsvergütung versucht, das eine oder andere kleine Aktiengeschäft zu machen. Also damals waren die Orders so irgendwie 100, 150, 200 € vom Volumen her. Also da waren die Gebühren, die damals ja auch durchaus noch höher gewesen sind, als das heute der Fall ist. Die waren dann schon mal gern so hoch, dass sie so 10, 15% vom Ordervolumen ausgemacht haben. War mir aber egal. Ich wollte einfach Erfahrung sammeln. Ich wollte dabei sein, wollte auch Aktionär sein. Wollte, wenn ich ein Geschäftsprojekt in der Hand habe, sagen, jawohl, das gehört ein bisschen mir, das Unternehmen, wenn auch nur ein ganz, ganz kleines Stück davon. Und habe danach, wenn wir so auf den Lebenslauf gucken, danach eben angefangen, BWL zu studieren, wie das ja viele nach einer Bankausbildung machen. Auch da wieder Geld knapp. Das Thema bleibt, ist also noch ein bisschen länger geblieben. Habe aber trotzdem immer mal versucht, 25 €, 50 €, 75 € Sparpläne zu machen, also wie das eben möglich war. Und einfach mich ausprobiert. Ich habe dann verschiedenste Dinge gemacht: Emerging Markets, amerikanische Staatsanleihen. Also ich habe mich für die ganze Bandbreite interessiert und habe einfach versucht, auch im kleinen Umfang so viel Erfahrung wie möglich zu machen. Und das ist halt gut, weil wenn du dann Fehler machst mit kleinem Geld, dann lernst du trotzdem, aber es tut nicht so weh.
Ja, definitiv. Und dann hat man auch irgendwo nur die Möglichkeit, dass man sich ein bisschen bewegt und jetzt nicht extremst eingeengt wird dann oder vor Probleme steht. Heutzutage, ich stelle das jetzt mal einfach so in den Raum, haben viele das Problem eben, dass sie kein Geld auf der Seite haben, gerade weil eben der Konsum so enorm geworden ist. Das ist auch ein kleiner jetzt schweife ich kurz ein bisschen ab, aber das ist so ein Thema auch immer bei mir, wo ich sage, ja, das Leben ist teurer geworden, das stimmt, aber wir konsumieren halt auch extrem viel mehr als meine Eltern oder Großeltern. Wenn ganz banale Beispiele, ich hatte halt die Kleidung von meinem Cousin an und meine Cousine hatte dann meine Kleidung an oder da gab es halt nur ein Auto und heute gibt es halt zwei oder drei Auto pro Familie. Und ich fahre im Sommer in Urlaub und im Winter in Urlaub und dazwischen noch mal Wellnessen oder irgendwo einen Kurztrip in eine Stadt. Also da ist schon der Konsum, finde ich, meiner Meinung nach, ist da schon also schuld daran, dass die Sparquote auch immer schwieriger wird oder sinkt. Wie habt ihr das dann gemacht? Weil du hast gesagt, okay, du hast dann studiert. Ja, wie ist das bei euch dann vonstatten gegangen, dass ihr eigentlich überhaupt Geld zur Verfügung hattet?
Ja, so zum Ende meines Studiums, also dazu muss man sagen, ich habe noch so ein paar bildungstechnische Umwege gemacht, so also wie es sich gehört, BWL-Studium abgebrochen und dann noch was Neues angefangen, duales Studium, das ich dann auch zu Ende gebracht habe. Im Bereich Logistik, also schließt sich der Kreis zu dem Gespräch, das du heute im Laufe des
Ja,
Tages schon
spannend,
hattest.
ja.
Und habe im letzten Drittel meines dualen Studiums, also sprich 2017, also 2018 bin ich fertig geworden und 2017 habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Und wir sind mehr oder weniger nach dem ersten Date direkt zusammengezogen. Gut, bis heute hat das auch ganz gut funktioniert. Also das war keine schlechte Entscheidung. Und ich war eben Student. Meine Frau war auch Studentin in den letzten Zügen ihres Masterstudiums. Und wenn zwei Studenten zusammenziehen und den Anspruch haben, die Dinge irgendwie alleine auf die Kette zu kriegen, dann ist das Geld halt knapp. Das lässt sich nicht vermeiden. Ich habe dual studiert, da gab es Geld, keine Frage, aber die Hochschule muss sie selbst bezahlen. Also da ist es auch wieder relativ schnell weggegangen. Und wir haben einfach zusammen, meine Frau und ich, in unserer ersten Wohnung auf 22 Quadratmetern gewohnt zusammen. Und das war eine Wohnung, da war das Klo auf dem Flur. Das vielleicht also zum Thema Konsum und woran man sich so gewöhnen kann und was früher vielleicht anders war. Aber das hat
Ja.
trotzdem funktioniert. Und da haben wir in dieser Art und Weise haben wir 8 oder 9 Monate gewohnt. Und das hat sehr gut funktioniert. Also ich würde behaupten, wir würden es auch heute noch hinkriegen, wenn es sein müsste. Was aber wichtig war, dass eben Geld auch in den ersten Tagen der Verliebtheit ein Thema war, weil es knapp war. Und Lebensmitteleinkauf, der jetzt heute, also wir sind immer noch da sehr sparsam, aber 15 € werfen eigentlich aus der Bahn, aber das ist natürlich eine Lebensphase, habe ich letztens noch drüber nachgedacht, wo so eine spontane Geburtstagseinladung, die vielleicht ein Geschenk von 30 € nötig macht, schwierig ist und einen finanziell aus der Bahn werfen, also was heißt finanziell aus der Bahn werfen kann, aber die Planung komplett in den Haufen werfen kann. Also war Geld immer schon ein Thema, die ganze Zeit. Und wir haben versucht, gut und vernünftig zu planen, weil wir natürlich trotzdem auch was unternehmen wollten, trotzdem auch unser Leben, unser junges Leben genießen wollten. Aber wir mussten halt extrem sparen und sehr, sehr gut auf die Kosten gucken. Und da haben wir schon früh gemerkt, direkt eigentlich, dass uns das ganz gut gelingt, dass wir da kein Problem mit haben, das zu tun. Auch mit der Perspektive natürlich, dass es besser wird. Und haben dann sehr früh gesagt, komm, mal guten Finanzplan machen, strukturiert einkaufen und auch wenn es Geld knapp ist, lasst uns trotzdem ein bisschen investieren. Denn ich glaube, ein ganz großer Fehler, das ist jetzt vielleicht einfach auch so eine Phrase, aber die passt an der Stelle, die wir reinwerfen können. Manche denken ja, man müsste reich sein, um zu investieren. Das ist totaler Humbug. Man muss investieren, um reich zu sein. Man muss dann, auch wenn man wenig Geld hat, ich glaube, dann gerade auch fürs eigene Selbstbewusstsein loslegen mit 25 Euro und wenn es nur 25 Euro sind, starten. Einfach in den Markt reingehen, Erfahrungen sammeln und das Gefühl haben, Wertpapiere, Aktionär, eben am Markt aktiv zu sein. Das halte ich für extrem wichtig. Und dann sind wir beide im Laufe des Jahres 2018 in unsere normalen Beschäftigungen dann reingekommen, wurden mehr Geld. Wir haben unsere Struktur aber weiter angewendet, die Kostenniedrigkeit, die Investitionen erhöht. Und das haben wir seitdem in den letzten 8 Jahren konsequent so weitergeführt.
Richtig, richtig stark finde ich. Erstens mal, das war, ist mir vorher schon eingefallen oder aufgefallen, ist ein richtiger Buffett-Gedanke, dass du Aktionär bist. Dir gehört ein Teil eines Unternehmens. Eigentlich richtig genial, wenn man sagt, hey, mir gehört ein Teil, ja, von dem börsennotierten Unternehmen, von der Erfolgsgeschichte, ja, muss man auch sagen. Und auch die Disziplin zu haben. Geld auf die Seite zu legen und irgendwo abzuzicken, wo andere vielleicht dann groß prahlen. Heute ja noch viel schwieriger mit Social Media. Auf der einen Seite die schönen, coolen Urlaube, auf der anderen Seite dann noch dazu die ganzen Gurus, die versprechen, ja, mit dieser Aktie mache ich dir morgen 200%. Also da gibt es schon viele Versuchungen. Aber da fällt mir auch noch eine Frage ein. Wer ist denn der strengere von euch zwei? Oder gleicht sich das aus?
Das ist, also ich mache jetzt keine Kunstpause. Das ist ausgeglichen. Ich habe mehr Spaß an Excel. Also ich bin halt, also ich mag einfach Tabellenkalkulation sehr gerne. Das liegt mir. Dementsprechend dokumentiere ich wahnsinnig gerne. Deshalb mag es dann manchmal so wirken, dass ich da strenger bin, aber dem ist eigentlich nicht so, sondern wir überlegen uns immer, also wir machen die Planung gemeinsam und ich dokumentiere es halt im Zweifel und halte es halt vielleicht auch nach. Ich mache auch Grafiken und so dazu. Mache ich halt ganz gern. Nein,
Mache ich
aber
auch
wir sind,
gerne.
aber wir haben da ein komplettes Commitment. Das ist auch, glaube ich, sonst funktioniert das auch, glaube ich, nicht. Also wenn der eine gerne was mehr machen möchte als der andere, gut, auch da kann man Kompromisse finden, aber wenn auf Dauer eine Person dazu neigt, da etwas lockerer zu sein, dann wird das immer zu Streit führen, glaube ich. Und dann ist hinterher keiner zufrieden. Der eine macht, gibt mehr aus, als er will, der andere weniger, als er will. Und dann, also das ist, glaube ich, kein gesunder Weg, ja.
Ja, da stimme ich dazu. Das war auch mein erster Gedanke, wie du das jetzt erzählt hast. Da muss man sich wirklich schon sehr, sehr einig sein, weil ja, sonst führt das immer irgendwie zu einer Belastung, zu Druck. Der eine hat Angst, dass er was verpasst vielleicht. Der andere denkt sich, ja, siehst du meinen Zukunftsplan nicht oder meine Vision? Das ist super. Ja. Und da will ich jetzt nochmal wirklich, weil es mich interessiert, nochmal nachhaken. Wie war das dann? Ihr habt dann einfach gesprochen, hey, ja, okay, wir verstehen uns gut. Du hast gesagt, ihr seid dann mehr oder weniger gleich zusammengezogen. Aber habt ihr dann einfach gleich so gesagt, hey, für unsere Zukunft sparen wir was an. Am besten wir machen es mit der Börse, weil da gibt es ja auch Möglichkeiten. Der eine sagt vielleicht Sparbuch, weil man das, die Börse ist mir zu unsicher. Also das muss ja schon wirklich ein sehr, sehr glückliches Händchen gewesen sein, sozusagen.
Also es war uns relativ schnell klar, dass wir in die Richtung was machen wollen. Ich bin halt total Kapitalmarkt geprägt. Also das habe ich auch einfach am Anfang unserer Beziehung früh thematisiert, weil es mich halt persönlich extrem interessiert. Und meiner Frau geht das ähnlich. Sie ist, also wir haben auch ein gemeinsames Depot, wir haben aber auch getrennte Depots, was jetzt aber nicht irgendwie ist, weil der andere nicht sehen soll, was der eine tut, sondern einfach nur, um eine differenzierte Infrastruktur zu haben. Und Wir überlegen uns gemeinsam die Strategie, und wie die umgesetzt wird, entscheidet auch jeder. Also letztes Jahr, vielleicht als kleines Beispiel, letztes Jahr haben wir beschlossen, unsere Investitionsquote in Asien deutlich auszubauen. Ich weiß gar nicht, ob wir 27% mehr Sparpläne in Asien oder so wollten wir machen. Und das war eben so aufgeteilt, dass jeder das Gleiche ungefähr dann in seinen Depots verteilt. Und da haben wir dann eben jeder selbstständig geguckt, welche Sachen interessant sein können und dann eben dementsprechend gehandelt. Jeder guckt vielleicht auch. Am Ende guckt man ja auch die gleichen Dinge bei Unternehmen, ne? Das unterscheidet sich ja gar nicht so großartig. Aber das Interesse ist einfach bei uns beiden da. Ich meine, wir sind im April 2017 zusammengekommen und wir haben unsere erste gemeinsame Hauptversammlung im Mai 2018 besucht. Also
Was war das?
der Deutsche Bank in Frankfurt.
Ah, okay, ja, spannend, spannend,
Ja,
ja.
genau. Also das war unsere erste, die wir zusammen besucht haben. Und das ist auch gut, weil wenn sich auch da wieder nur einer für das Thema interessiert, ist das auch wieder doof, ne? Wenn man dann erzählt, hier, guck mal, Dividende hier und da und Partner oder Partner denkt sich, toll, super, und was habe ich jetzt davon? Dann führt das natürlich auch zu nichts, ne? Also auch da bin ich auch sehr froh, dass das einfach gut passt und wir beide uns dafür sehr interessieren.
Sehr, sehr cool, ja. Ja, ist echt spannend, habe ich so noch nie erlebt, aber finde ich extrem cool und ich glaube auch unsere Hörer können sich da sehr, sehr gut reinversetzen, wenn man sagt, okay, wie kann man überhaupt starten? Ja, weil natürlich sind Insights von den ganzen Finanzmarktprofis auch sehr, sehr gut und sehr wichtig und die nehme ich ja auch gerne in meine Gäste-Podcasts. Aber auch mal die andere Seite zu sehen, wenn man noch nicht fertig ist, wenn man noch nicht schon die Erfahrung hat, sondern wie startet man überhaupt? Und ich glaube, heute mit den ganzen Brokern funktioniert es ja noch ein bisschen besser, weil einfach die Gebühren viel geringer sind, eh wie du sagst. Da kann ich auch mal ein bisschen herumspielen, ohne dass jetzt das Geld gleich weg ist, nur aufgrund von Gebühren. Also das ist schon praktisch, ja.
Genau.
Und wenn du oder wenn ihr dann investiert, du hast gesagt, oder das ist ja auch die heutige Frage, viele Menschen scheitern, weil sie eben schlauer sein wollen als der Markt. Ich meine, das ist immer wieder ein Thema, das ist eh genau das Stichwort, heiße Aktien, Aktientipps, dann die ganzen Hypes. Jetzt war ja KI oder ist KI noch immer ein Hype. Auf der anderen Seite gibt es schon extrem viele Beiträge und extrem viele Stimmen, die sagen, Achtung, wird da bald was passieren oder kann was passieren. Manche sind ja schon abgestraft worden. Vor kurzem war es jetzt IBM, die viel davon profitiert haben, aber jetzt wieder einen richtigen Schlag bekommen haben aufgrund dessen. Also da geht es natürlich immer schneller, wahrscheinlich noch schneller, als es jetzt immer war an den Börsen. Wie gehst du da voran oder wie geht ihr da vor? Woran merkt ihr vielleicht sogar, hey, jetzt will ich auch schlauer sein als der Markt, jetzt muss ich mich ein bisschen einbremsen. Was ist da eure Gegenhaltung oder wie schafft ihr das, dass das nicht passiert?
Also wir versuchen ganz grundsätzlich nicht schlauer zu sein als der Markt. Das ist unsere Grundhaltung. Wir schauen, dass wir, wenn wir uns das Gesamtportfolio vorstellen, einfach da investiert sind, an den Orten, an denen wir glauben, dass über einen Zeitraum von 30 bis 40, vielleicht auch 50 Jahren, im Grunde sind ja 50 Jahre ja sogar der Horizont, das Wachstum wahrscheinlich ist. Das ist das Erste, was wir versuchen. Dementsprechend sind wir auch ganz relativ langweilig bei der Anlage. Also wir versuchen eben genau nicht nach irgendwelchen heißen Tipps und durchforsten irgendwie Internetforen nach irgendwelchen Hot Picks, die man jetzt unbedingt irgendwie ins Depot legen muss. Das machen wir auf gar keinen Fall. Da halten wir uns sogar extrem von fern. Und im Grunde, wenn sowas schon, sage ich mal, angesprochen wird, dann sind eigentlich schon ist direkt Abstand geboten. Das sind die
Ja.
harten. Es mag aber mal Zeiten geben, das Problem habe ich auch, aber da kenne ich mich auch glücklicherweise gut genug, dass ich schon manchmal auch glaube, ich erkenne jetzt irgendwas, was andere nicht erkennen. Und das ist mit Sicherheit finanziell nicht die allerintelligenteste Lösung, aber ich glaube, sie ist trotzdem die rationalste, weil sie den Druck oder den Druck oder die Arroganz ein bisschen rausnimmt. Man kann sich ja auch mal zugestehen, mit einem gewissen Maß an Geld Thesen zu testen. Also manchmal, wie gesagt, das ist aber wirklich nur ein kleiner Teil, auch in mir, da will ich schlauer sein, dann probiere ich es halt mal aus. Dann stellt man im Regelfall fest, ja, bei der Hälfte klappt es, bei der anderen nicht. Und dann ja, muss man halt hoffen, dass die 50% die klappen, dann weitergelaufen gelassen werden als die 50, die eben nicht klappen. Das ist aber auch okay, finde ich oder finden wir. Und das ist eben so der Ansatz. Man muss sich auch überlegen, muss ich einen Markt schlagen, theoretisch? Ich meine, wenn man sich die übliche Marktrendite über mehrere Jahre anguckt, dann ist das, da, also mehr braucht man im Grunde nicht zu verdienen, wenn man jetzt nicht vorhat, Multimilliardär zu werden, sondern einfach eine vernünftige Rendite, ein vernünftiges Vermögen, das tragfähig ist, aufbauen will, ja.
Sehr spannend, ja. Also ich mache ja das auch, dass ich immer sage, okay, mein Gesamtportfolio oder der Großteil, der liegt auch bei langweiligen Aktien, vielleicht auch mal sogar bei einfach einem ETF, der halbwegs die ganze Welt abwickelt oder abdeckt. Und dann gibt es halt so 2, 3, 4, 5% im Portfolio, wo ich sage, okay, da zocke ich mal. Also zocken ist ja nicht mal in dem Sinne. Aber ich schaue mir halt einfach Aktien an, die jetzt gerade irgendwie, wo ich mir denke, ah, da könnte eine Chance liegen. Ich will da jetzt keine speziellen Unternehmen nehmen, aber in letzter Zeit ist mir da Novo Nordisk zum Beispiel aufgefallen. Die wurden extremst geprügelt, waren extrem hoch, jetzt kompletter Absturz. Aber wenn man sich die hinteren Zahlen, also die Unternehmenszahlen anschaut, dann zeigen die ja ganz ein anderes Bild. Große Marktanteile. Und für die Zukunft, Gesundheitsfaktor, also Gesundheitssektor ist ja, der wird immer wachsen, der überhaupt jetzt, gerade mit ihren Adipositas, Themen und so. Also ja, soll keine Anlageempfehlung sein, aber das ist halt nur als Beispiel. Da ging es halt stark nach unten, dann schaut man halt mal, ob das vielleicht spannend sein kann. Und das ist ja auch wiederum, ich schaue mir die Unternehmenskennzahlen an, so wie ihr. Und dann entscheidet man, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch gesagt, es gibt dann bei den Zockereien auch die anderen 50%, die nicht so gut laufen. Da hast du mir ja auch schon einen Teil gesagt. Das war, soweit ich weiß, 2013. Da habt ihr sozusagen wortwörtlich ins Klo gegriffen, oder was ist da passiert?
Ja, das war ich im Grunde ganz alleine. Und zwar habe ich damals, da hatte ich die Ausbildung gerade fertig, hatte auch einen Werkstudentenjob bei einer anderen Bank angefangen und hatte da auch ein Depot eröffnet. Und dann saß ich so abends so rum und habe überlegt, so womit weiche ich jetzt das Depot ein? Also wir reden auch hier wieder nur über 100 Euro oder sowas, ne? Also nichts Dramatisches. Der war ja eh nicht da. Und dann habe ich so ein bisschen rumgeguckt und ich muss zugeben, damals, als ich noch unerfahren war, war mein Blick auch immer, wo kriege ich die meisten Aktien fürs Geld? Das ist natürlich so einer der schlechtesten Indikatoren, die man sich angucken oder die man sich ausrechnen kann. Ja, wo kriege ich besonders viel Geld für meine, oder besonders viel Aktien für meine 100 Euro? Am besten was im Cent-Bereich, ne? Da kriegt man besonders viel. Hat aber vielleicht einen Grund, dass hier im Cent-Bereich ist. Damals, ich weiß gar nicht mehr, wo diese EVG-Immobilienaktie damals stand, ob das, ich glaube, es waren 15 Cent oder sowas. Also, wer nachguckt, sieht vielleicht, dass ich Quatsch erzähle, aber ich glaube, ungefähr so war es gewesen damals. Oder 1,50, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war das so eine Immobiliengesellschaft, die kurz vorm Ende stand. Hatte wahnsinnige bilanzielle Probleme. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich die im Innersten durchdrungen hätte, weil ich habe halt nur am Abend mal so ein bisschen geguckt, was billig ist. Also das war wirklich doof. Also ohne Zweifel doof. Da stehe ich auch zu. Und habe dann damals gedacht, boah, ich bin ja so schlau. Da 2013, da hatte ich ja schon ein Jahr praktische Erfahrung an der Börse, sagte ich mir, ich bin jetzt so clever. Ich mache jetzt so eine typische Hedgefondsmanager Event-Driven Strategie und sagt, ja, da läuft es irgendwie nicht schlecht, ich setze jetzt auf den Turnaround. Ja, ich habe keine Ahnung, was die groß gemacht haben, aber ich setze jetzt auf den Turnaround und habe die Aktie gekauft. Und dann gab es auch ein Event, und zwar gab es dann damals so einen wunderbaren Debt-for-Equity-Swap. Das heißt, alle die ja, Kapitalgeber, Fremdkapitalgeber, die im großen Stil Anleihen gekauft haben oder Kredite gegeben haben, wurden zu neuen Aktionären. Und ich weiß gar nicht, ob es das Unternehmen heute noch gibt, keine Ahnung. Und alle kleinen Aktionäre, zu denen ich, also ich war winziger Zwergen-Mini-Aktionär, ja, ich war nicht mal ein kleiner Aktionär, ich war ein Winzling-Aktionär, kommt ausgebotet worden. Ne? Das ist aber auch die einzige wertlose Ausbuchung, die ich in meinem Anlegerleben bisher verschmerzen musste. Aber das, wie gesagt, ich habe halt gedacht, jawohl, Event-driven, ich bin der Größte, ich spiele jetzt hier mal mit den ganz großen Tieren mit meinen 100 Euro. Aber ich sagte, ich würde es doch genauso wieder machen, wenn ich jetzt nochmal an dem Punkt wäre. Also,
Aus Fehlern lernt man.
genau.
Aber trotzdem spannend. Jetzt würden wahrscheinlich viele gegenhalten. Ja, und wenn du es in Bitcoin ge gehandelt hättest, dann wärst du heute reich. So ist
Ja,
es halt.
das ist richtig, das ist richtig, das stimmt. Und ich glaube, damals gab es ihn ja sogar auch schon so halb präsent, also noch nicht so richtig durchgedrungen, aber 2013, der eine oder andere hat, glaube ich, schon mal so ein bisschen drüber geredet. Aber damals war das noch ein bisschen so Schmuddelecke, das Thema, ne? Also meiner Meinung nach, ja.
Definitiv, das auf jeden Fall, ja. Aber das sieht man eben, es gibt ja unzählige Möglichkeiten. Und wenn es halt wirklich so unbekannt ist und so klein, ja, dann ist es einfach vielleicht Glück und meistens funktioniert es nicht. Weil 99% gehen irgendwo baden und das 1%, ja, das ist halt da. Und okay, jetzt hast du eigentlich schon ein bisschen gesagt, du hast das Unternehmen nicht wirklich durchleuchtet. Wäre das so ein Warnsignal gewesen, eben wo du sagen hättest können, ja, da hätte ich erkannt, dass das, oder das würde ich heute daran erkennen, dass das kein Investment ist, oder was wäre da vielleicht noch dabei gewesen, was du heute verwendest?
Also ich würde auf jeden Fall nicht mehr auf so Turnaround-Geschichten großartig versuchen zu setzen, weil das letztendlich, und das ist ja vielleicht auch ein bisschen eine Anlehnung an Buffett, habe ich die Informationen, die ich brauche, um da vernünftige Allokationen vorzunehmen. Weil ich meine, klar, wenn ein Unternehmen, wenn es dem gerade schlecht geht, und dann auf einmal geht es ihm wieder besser, weil irgendwas gut läuft, klar, dann hast du eine tolle Chance, deinen Einsatz zu vervielfachen. Vielleicht sogar, klar, das kann ganz gut funktionieren. Aber ich meine, so ein Turnaround ist eine betriebswirtschaftliche herausfordernde Angelegenheit. Und wie sehr kann ich als Privatanleger da drin sein? Wie sehr weiß ich, wie gut Fristen neu verhandelt werden für Finanzierung? Wie gut weiß ich, wie die Lieferantenkonditionen neu verhandelt werden? Wie gut weiß ich, wie Arbeitsverträge vielleicht mit Gewerkschaften oder Tarife vielleicht angepasst werden können? Das sind eben also Dinge, die man als Privatanleger, glaube ich jedenfalls, schwer im Blick hat. Und da lohnt sich, glaube ich, der Zeiteinsatz nicht zwingend, um da Perlen herauszufinden. Also ich glaube, das ist ein sehr spannendes Geschäft ist, sich mit Turnaround zu beschäftigen. Also auch als betriebswirtschaftliche Herausforderung für wenn man vielleicht mal irgendwann ein sehr großer Aktionär sein kann und sich vielleicht auch einbringen möchte. Aber ich glaube, für einen Privaten ist das nicht so, nicht der richtige Ansatz. Also auch vielleicht, um zu sagen, jetzt darf man nicht glauben, ach, das ist ja jetzt schon so lange her und ich mache heute solche Sachen nicht mehr. Ich war 2023 auch kurz vor dem Torschuss bei der Credit Suisse noch dabei, weil ich dachte, die könnte überleben. Ja. Bin ich UBS-Aktionär geworden. aber auch da hat sich gezeigt, beim Turnaround-Versuch muss man nicht dabei sein. Es gibt ja genug andere schöne Sachen.
Ja, sehe ich genauso wie du. Und ich glaube, das spielt auch viel das rein. Institutionelle Unternehmen oder eben Unternehmen, die sich da groß einkaufen als größere Aktionäre und dann sozusagen ein paar Prozent von dem Unternehmen halten und nicht einen winzigen Anteil. Die haben ja auch erstens andere Möglichkeiten. Die bekommen dann andere Konditionen. Die kaufen auch aus einem anderen Grund ein. Weil wir kaufen ja Aktien, weil wir ja damit verdienen wollen. Entweder Dividende oder der Kurs steigt. Und gerade bei so Turnarounds sind ja dann oft Gedanken bei denen dabei, wie ja, das passt in mein Portfolio, jetzt kaufe ich das günstiger, ich will Synergien nutzen oder den Markt ausbauen oder so. Also da gibt es ja ganz andere Überlegungen, wie jetzt bei einem Privatanleger. Und so, das darf man halt auch nie vergessen. Das sehe ich auch immer ein bisschen als das Thema, wenn die Leute Aktien kaufen, die halt Warren Buffett auch gekauft hat vor kurzem. Wenn wieder jetzt pro Quartal wieder eine neue Liste rauskommt und dann heißt, boah, ja, der Warren Buffett, der hat das und das gekauft oder jetzt dann sein Nachfolger und dann werden die Leute ganz verrückt und kaufen das auch, ja. Aber die kaufen halt da nicht um 50.000 Euro oder das ist eh schon viel zu viel, sondern vielleicht um 2.000, 3.000 Euro, sondern die verkaufen da ein paar Milliarden und investieren da. Wenn man sich vorstellt, der hat jetzt, glaube ich, 300, 400 Milliarden auf Cash, ja, da ist es nur ganz was anderes.
Ja, das ist ja im Grunde fast, also am Ende, gut, so wie ich ihn immer verstehe, mischen sie sich ja gar nicht so ganz extrem ein unbedingt,
Nee, ja.
aber es ist ja schon die Kragenweite, das ist ja schon fast, im Grunde, wenn man so will, fast schon Private Equity Modus im ganz großen Aktienmarkt, wenn man so will. Also jetzt im übertragenen Sinne, ja, das ist, glaube ich, auch etwas, genau, da sollte man sich nicht von verleiten lassen zu glauben, dass man das jetzt genauso machen könnte. Ja, dann
Ja,
glaube ich auch
die
nicht dran.
Strategien, definitiv bin ich 100% bei ihm, aber eben auf einer anderen Ebene. Du musst halt, das Portfolio muss halt dazu passen und das Ziel. Und es, ja, wenn er es schon gekauft hat, dann, ja, dann wissen die Leute das, dann steigt das um 10, 15%. Ja, dann, das ist ja schon wieder viel vom Kurs weg.
Ja,
Also von
genau.
dem gesehen, genau. Aber da kommen wir gleich zu den Buffett-Strategien, wo ich dich vorhin oder im Vornherein gefragt habe, wo bist du d'accord mit ihm und was ist vielleicht nicht so dein Thema? Du hast gesagt, Langfristigkeit ist ein Thema und genau, erzähl uns da mal was dazu.
Ja, sehr gerne. Es ist, glaube ich, gerade wenn man jetzt möchte ich nicht sagen, ich bin ja der alte Börsenveteran. Es gibt ja bestimmt noch Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch länger mit am Start sind. Aber wenn man die schon so ein paar Jahre mitgemacht hat, auch vor allen Dingen so ein paar Mal auf und ab miterlebt hat, dann merkt man auch einfach, wenn man länger mit dabei ist, dass gewisse Krisen, die so genannt werden, für einen selber in der Vermögensallokation gar nicht mehr sind. Also beispielsweise diese, wenn ich so in mein Depot reingucke von den ganzen Dingen, die jetzt gerade so passieren und alle, ah, hier, und dann lese ich die Zeitungsartikel, dass irgendwie, weiß ich nicht, was für Milliardenwerte, wiped out ist dann immer so der englische Begriff, den man benutzt, und ich gucke mein Portfolio und denke, ich merke, also davon kriege ich fast gar nichts mit, weil ich eben in manchen Dingen schon einfach etwas länger mit dabei bin. Jetzt will ich nicht sagen, ich bin vor jeder Krise und jeder Turbulenz gefeit. Also wenn ich in mein Depot gucke, sehe ich, dass der letzte April auch an mir nicht spurlos vorgegangen ist, zumindest zeitweise, gar keine Frage. Aber diese, sage ich mal, diese angstvollen Zwischensequenzen, die manchmal so passieren, das sehe ich gar nicht mehr in den Zahlen im Grunde. Das sind, also tangiert mich im Grunde gar nicht oder das tangiert uns im Grunde gar nicht. Und das spricht für mich einfach eben auch für diese langfristige Orientierung. Man merkt einfach, dass es die Börse am besten über die Zeit funktioniert. Es gibt natürlich auch Daytrader oder Leute, die kurzfristig raus und reingehen, aber das sind die wenigsten erfolgreich. Also da kann mir keiner was anderes erzählen. Aber wenn man langfristig investiert, langfristig dabei bleibt, sich nicht von jeder Kursturbulenz nervös machen lässt, dann wird man, glaube ich, wenn man dann konsequent dabei bleibt, gar nicht drum herum kommen, um zu werden.
Ja, sehe ich genauso wie du. Und gerade im Daytrading, das finde ich, das kann schon funktionieren, aber das Thema ist halt, wo ich das größte Problem sehe, ist der Zeitinvest. Weil als Privatanleger hat man wahrscheinlich einen normalen Job, wo du einfach 40 Stunden eingeteilt bist und du kannst nicht die ganze Zeit vor dem Bildschirm sitzen und dann schauen, wie sich der Kurs bewegt. Das ist ja, da musst du wirklich zeitig da sein und ich kenne ja auch die ganzen Kanäle, wo es heißt, ja, dann schicken wir dir den Signal, das Signal und so weiter und so fort. Aber auch da, ich habe das alles ausprobiert auch. Also ich will da niemanden verteufeln, das kann funktionieren. Aber bei mir war es halt auch so. Naja, dann hast du halt mal Zeit und mal nicht. Naja, und wenn du es übersiehst, dann bist du raus und fertig. Und das ist das, deswegen hat es bei mir halt nicht dann geklappt. Deswegen, das muss man sich immer ein bisschen vor Augen führen. Was ist mein Ziel? Wie ist mein Portfolio? Passt es zu meiner also zu meinem Leben? Dann, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt am Anfang, dass man sich denn klar ist. Und da geht es sicher über die langfristigen guten Aktien, ich glaube, besser zu schlafen auf jeden Fall. Und auch, ich glaube, also ich bin überzeugt, dass es auch erfolgreicher ist.
Glaube ich auch, ja. Und es ist auch einfach so schwer, kurzfristige Marktreaktionen auch vernünftig abzuschätzen. Also ich habe vielleicht so ein kleiner Exkurs in meine Anlegergeschichte. 2020, Corona, auch hochspannend und turbulent. Und ich hatte damals Ende 2019 angefangen, aus anderen Gründen so eine kleine Short-ETF-Position der S&P 500 aufzubauen. Und jetzt könnte man sagen, das war bestimmt richtig gut. Und also für ein paar Tage war das auch irgendwie ganz gut. Und dann kam, ich weiß gar nicht mehr, was es für ein Tag gewesen ist, irgendwann im März, glaube ich, war es, als 3 Millionen neue Arbeitslose in Amerika gemeldet worden sind. Eine richtige schlechte Meldung, kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Arbeitslose sind eigentlich nicht gut. Und auf einmal drehst du der S&P 500. Und dieser ganze kleine Profit in der Short-Position war kaputt. Und also das entbehrt ja, also mir ist es bis heute nicht logisch verständlich, warum das so passiert ist. Und dementsprechend nein, also deshalb lieber langfristig, vielleicht nach außen langweilig, aber das ist tragfähig und funktioniert, glaube ich, ganz gut.
Ja, die Emotionen von den Menschen, die kann man oft schwer einschätzen. Das ist ja auch im
Genau.
Privaten so. Und das ist ja das Kurzfristige bei den Börsen, die Emotionen.
Genau.
Jetzt haben wir schon gesprochen von Warren Buffett, langweilige Aktien sozusagen, also nicht langweilig im Sinne von, dass sie nichts bringen, sondern langweilig einfach, weil sie gute Umsätze machen und zukunftsträchtig sind. Wir haben gesagt, langfristige Anlage. Aber du sagst, also es sind Themen, die du d'accord bist oder da, wo du, die du gut findest, die du auch selbst verwendest. Du widersprichst ihm aber ein bisschen beim Circle of Competence. Was denkst du, machen da zum Beispiel die Buffett-Fans falsch?
Wenn man das jetzt ganz streng auslegt, dann dürfte man ja eigentlich nur in die Wertpapiere, in die Aktien oder in die Themen-ETFs investieren, in denen man wirklich ein richtig profundes Fachwissen hat. Und wenn man jetzt mal ehrlich mit sich selber ist, gibt es bestimmt einen Bereich, in dem man wirklich gut ist, weil es vielleicht der Beruf ist oder weil es ein Hobby ist. Und dann gibt es vielleicht noch so ein, zwei anhängende Gebiete, die man vielleicht auch durch Hobby Interesse hat. Und wenn man jetzt vielleicht mehr geistige Kapazität hat, dann sind es vielleicht zwei, drei Sachen noch mehr. Aber im Normalfall wird der Kreis der Möglichkeiten, glaube ich, relativ gering bleiben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Warren Buffett und habe eine eigene Investment Holding mit, ich weiß nicht, wie viele Analysten der haben wird, aber es werden mehr als drei sein, vermute ich mal. Klar, dann stelle ich mir einen für Gesundheit ein, einen für Tech, einen für, keine Ahnung, für irgendwelche langlebigen Wirtschaftsgüter, Lebensmittel. Dann habe ich einen riesigen Circle of Competence. Es ist dann sehr leicht zu sagen, wir machen nur das, was wir wirklich gut können. Ich glaube, als Privatanleger muss man auch ein bisschen den Mut haben, auch mal in die Unternehmen zu investieren oder in Branchen reinzugehen, die man nicht komplett durchdrungen hat. Also wenn ich jetzt beispielsweise mal an Maschinenbau denke, von mir aus, ohne jetzt einen expliziten Titel zu nennen, muss ich Ingenieur sein? Muss ich die, also gut, ich muss vielleicht verstehen, dass vielleicht Zahlungsziele in so einer Branche anders laufen als im Lebensmittelhandel. Und dass das vielleicht auch auf verschiedene Konjunkturzyklen Auswirkungen hat oder beziehungsweise die sich auswirken aufs Geschäftsmodell. Aber muss ich wissen, wie lange Entwicklungszyklen für Maschinen sind? Also das glaube ich nicht. Und da kann man, glaube ich, dieses Risiko vermeintlicher Inkompetenz, glaube ich, in Kauf nehmen, weil sonst, okay, wenn ich das jetzt so beherzigen würde, ich habe in meinem Leben gearbeitet bei einer Bank, bei einer Softwarefirma, bei einem Versicherungsmakler und bei einem Logistikunternehmen. Da wäre meine Range an Anlagemöglichkeiten echt ziemlich klein und auch zu klein. Nee, also klar, also man sollte jetzt nicht eine Einzelaktie, da gehen wir wieder auf das Thema heiße Tipps, wenn man es irgendwo mal gehört hat. Und man sollte sich schon überlegen, was verkaufen die eigentlich? Aber ich finde nicht, dass man im Einzelnen jede Geschäftsentscheidung irgendwie nachvollziehen muss. Das kriegt man einfach nicht hin. Ne? Das ist illusorisch. Solange man nicht Angestellte hat, die es für einen machen.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, man kann oder wir können uns darauf verständigen oder darauf einigen, da sind wir uns, glaube ich, sehr, sehr gleich. Man muss sich einfach die Firma im Ganzen gut ansehen. Man muss grundsätzlich verstehen, was die machen. Die Kennzahlen sich anschauen, also Unternehmenskennzahlen, Bilanz und so, was funktioniert da. Dann ist ja schon wirklich sehr, sehr viel erledigt. Dann versteht man ja sehr viel von dem Unternehmen. Weil auch wenn ich jetzt vielleicht nicht weiß, wie funktioniert genau die Maschine, aber wenn die jetzt über ein paar Jahre, 15 Jahre gute Zahlen geschrieben haben und man sich auch ungefähr vorstellen kann, was macht das Unternehmen eigentlich? Und dann sieht man, denkt man nach, okay, wie wird das in Zukunft sein? Braucht man das in Zukunft noch? Dann hat man ja schon sehr viel verstanden. Und also ich glaube, das machen ja auch viele nicht. Und das ist ja auch dann, wo es dran scheitert. Da muss man jetzt nicht unbedingt jeden Prozess verstehen. Also da bin ich
Genau.
ganz bei dir. Sonst, das sprengt auch den Rahmen von der Zeit. Und es war ja auch Buffett, der gesagt hat, ich habe springe über meinen Schatten und kaufe Apple. Er hat ja am Anfang auch gesagt, er versteht es nicht. Und obwohl er viele Mitarbeiter hat, die ihm dabei helfen. Aber ja, also ich glaube, wenn man sich mit der Firma wenn man sich mit der Firma auseinandersetzt, dann sollte das schon ganz gut klappen. Es gibt jetzt noch einen Bereich, der sehr wichtig ist, und wir haben den ja auch schon ein bisschen angesprochen. Das heißt, die Zukunftsfähigkeit von einem Unternehmen. Bei Warren Buffett wäre das der Burggraben. Da gibt es natürlich Burggräben, die sind sehr stabil. Wobei heutzutage wird das natürlich immer schneller disruptiert, weil einfach die Branchen schneller sind. KI macht alles viel spezieller, viel schneller. Man weiß oft gar nicht, wer wird in der nächsten Zeit noch gut dastehen. Hat man eben eh, wie gesagt, bei IBM jetzt vor kurzem gesehen. Wo glaubst du, sind noch gute Burggräben zu finden und wo sind eher illusorische Burggräben?
Ich glaube, wenn man sich als Firma mit einem technischen Burggraben rühmt, hat man, glaube ich, ein gewisses Risiko, weil, wie du gesagt hast, alleine künstliche Intelligenz, ohne die jetzt irgendwie als Heilmittel für alle Probleme und alle Herausforderungen zu sehen, macht natürlich schon vieles gleich. Also wenn man jetzt an eine IT-Firma denkt, die vielleicht einen guten Softwarecode als ihren Burggraben haben. Ich bin kein IT-Experte, aber was ich höre und was ich lese, ist die Vermutung schon nicht ganz abseitig, dass sowas angegriffen werden kann. Vielleicht, was ein Burggraben sein kann, ist, ob die Menschen die Produkte nutzen wollen. Wenn man, glaube ich, ein wirklich, wirklich positives Markenbild von sich als Unternehmen geschaffen hat, dann hat man, glaube ich, einen ziemlich soliden Burggraben. Also es gibt, um Einzeltitel an der Stelle zu nennen, für mich ist zum Beispiel Coca-Cola so ein Unternehmen. Wenn man sich auch mal anguckt, jetzt haben wir, glaube ich, schon als Gesellschaft im Westen ja die Tendenz, dass wir sagen, Gesundheit ist wichtig, was ja auch ohne Zweifel so ist. Also es gibt keinen sinnvollen Grund, Cola zu trinken, wenn wir ehrlich sind. Die gibt es nicht. Das ist einfach nur furchtbar ungesund und überhaupt nicht gut. Das ist wirklich gar nicht gut. Trotzdem machen wir es alle. Und wenn ich an Cola denke, habe ich auch ein positives Gefühl, obwohl ich weiß, dass das unfassbar ungesund ist. Aber trotzdem habe ich ein positives Gefühl und ich mag die Marke. Und wenn ich zum Beispiel auf Familienfotos gucke, und das finde ich, das ist so eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, meine Frau hat einen türkischen Migrationshintergrund und wenn ich Familienbilder von Familien, von ihren Familienfesten gucke, auch vielleicht in der Türkei von Familienzusammenkünften, da steht auch Cola auf dem Tisch. Und wenn ich die bei mir, meiner Verwandtschaft gucke, steht da auch Cola auf dem Tisch, schon vor 30 Jahren. Auch unabhängig von Einkommen, unabhängig von Herkunft. Und das ist natürlich schon, also das kriegst du ja kaum nachgemacht. Ich meine, klar, irgendwer kann das vielleicht schon schaffen, wenn das besser, schöner oder noch lecker machen kann. Aber das ist ja so eine Marke, die dürfte eigentlich ja gar nicht mehr funktionieren. Und wenn man so ein bisschen oberflächlich betrachtet. Und der Wille, ein Produkt zu nutzen und dieses positive Markenbild. Das ist vielleicht so der letzte Burggraben, weil er auch nicht systematisch angreifbar ist letztendlich. Weil eine Marke steht, also ich glaube, eine Marke steht nicht am Reißbrett. Jetzt werden wir marketinglastig gerade, aber ich glaube, eine Marke ist nicht am Reißbrett produzierbar. Das entsteht durch die Wechselwirkung, durch die Verbraucher, die es benutzen und das positive Bild auch weitergeben, ja.
Bin ich voll bei dir und das Beispiel mit den Fotos finde ich spannend, weil bei mir ist immer so das Thema, wenn ich irgendwo auf Urlaub bin und das ist ein bisschen abseits vom Touristengebiet und es ist zwar ein Negativbeispiel, aber du siehst irgendwo am Straßenrand Müll liegen, du siehst immer eine Coca-Cola-Dose oder, ich meine, ich bin Österreicher, aber Red Bull, das ist verrückt, ist zwar kein börsennotiertes Unternehmen, aber ich war vor einem Jahr in Tschechien wirklich in der Pampa, da gab es nichts, das war bewusst so gewählt. Da waren nur wenige Häuser und nur Schotterstraßen, aber eine Coca-Cola-Dose und eine Red Bull-Dose ist uns beim Wandern aufgefallen. Das ist eigentlich so ein Beweis für mich, okay, das kennt einfach jeder und das nutzt auch jeder. Genau wie du sagst, also, und egal ob das jetzt Einkommen, also weil da war sicher das Einkommen nicht so hoch und ja, egal wo auch sonst, überall gibt's dieses Coca-Cola oder halt Red Bull oder ja, verschiedene Produkte. So spannendes Thema hatte ich mit einem anderen Gast auch, wenn man nicht den Produktnamen sagt, sondern den Markennamen, aber einem ist das oft gar nicht bewusst. So, sofort fällt mir das ein, bei uns heißt das Flex und nicht Winkelschleifer. Flex ist aber ein Markenname. Oder Kercher. Ich gehe Kercher, nicht? Ja, ich nutze jetzt den Hochstrahlreiniger oder was auch immer, Hochdruckreiniger. Also ja, solche Themen sind schon spannend. Was natürlich schon für mich auch ein Burggraben ist, das ist vielleicht auch von Land zu Land unterschiedlich, das sind die Regulierungen, also gesetzliche Voraussetzungen, weil das kann nicht jeder erfüllen. Das ist oft kapitalintensiv, weil du musst erstmal die Zertifikate holen, die Zulassungen, du brauchst die Rechtsanwaltskosten. Also das ist schon ein Thema, wo sicher nicht jeder mit kann. Oder halt Patente.
Ja, stimmt.
Ich meine, da ist eh wieder Novo Nordisk zum Beispiel Paradebeispiel, wenn du da halt irgendwo ein Patent hast oder bei ihnen, was ja jetzt vor ein paar Tagen war, wenn da Studien scheitern oder halt zum Erfolg führen, das macht halt extrem viel aus. Also gerade beim Kurs dann natürlich sieht man es das. Aber ja, wenn du da enorm viel in die Forschung investieren musst, dann muss erst mal jemand mithalten können. Das ist halt schon noch so ein Burggraben, wo ich sage, das kannst du, auch wenn das KI vielleicht vereinfacht und schneller macht und günstiger, aber günstiger ist ja da trotzdem noch ein relativer Begriff, weil da fließen ja trotzdem noch Millionen rein.
Ja, im Grunde Innovation und Kreativität, ne? Also
Ja.
man könnte schon fast sagen, die Mitarbeiter sind der Burggraben, was die schaffen hinzukriegen, ja.
Ja, das stimmt, ja. Wenn du jetzt dir eine Aktie anschaust oder ein Unternehmen, welche Kennzahlen sind da für dich wichtig und welche Kennzahlen meidest du da? Gibt es da spezielle oder sagst du, okay, nur das Gesamtpaket passt? Ich meine, das muss sowieso immer passen, aber hast du Lieblingskennzahlen sozusagen?
Ich gucke einfach, so wie man das am Anfang ja auch lernt, wenn man sich beschäftigt, immer aus KGV. Grundsätzlich gucke ich dahin, auch wenn man da mit Sicherheit auch an der einen oder anderen Stelle, was die Bewertungen oder die Einordnung angeht, Kritik üben kann. Ich gucke manchmal aufs KBV, wenn es sich anbietet. Ich gucke gerne auf die Mitarbeiterzahl. So die Frage, wie viel Gewinn und Umsatz schaffen wir eigentlich hier mit der Mitarbeiterzahl? Verschuldung ist mir wichtig. Und wenn ich die Zahl vernünftig einfach rauskriege, finde ich Eigenkapitalrentabilität interessant. Das ist im Grunde so das, was ich mir anschaue. Und dann vielleicht nochmal ein bisschen das Management angucken und die Frage, so Software gibt es irgendwie so, gibt es irgendwelche unguten Gerüchte oder politischen Schlammschlachten, solche Dinge, ja.
Ja, okay. Ja, das sind eh schon ein paar ganz gute Kennzahlen. Eh, wie du sagst, KGV ist immer ein bisschen riskant, also subjektiv sozusagen. Aber als erster Eindruck ist es sicher spannend. Und ich finde es auch interessant mit den Mitarbeitern. Da schaue ich auch immer gern mal drauf, weil es trotzdem ein Unterschied ist, wie viele Mitarbeiter wie viel Umsatz generieren. Da hatte ich mal ein privaten interessantes Gespräch. Da hat einer zu mir gesagt, ja, ich arbeite bei einer Firma, die macht, ja, ich glaube, das waren 500 Millionen Euro Umsatz oder so. Sage ich, ja, wie viele Mitarbeiter habt ihr denn? Ja, 1000. Und dann habe ich gesagt, ja, und ich kenne eine Firma, da arbeiten 100 Leute und die machen also 150 Millionen Umsatz. Also das ist halt, und Umsatz ist ja auch nicht gleich Gewinn. Das stört mich auch ein bisschen immer. Weil gerade auf LinkedIn und so oder in den Medien, da wird gerne geprahlt, gerade bei jungen Unternehmen, so, boah, wir machen diesen und jenen Umsatz. Ja, ich kann mir jetzt auch mal viele Mitarbeiter reinholen, die alle Sales machen, dann mein Hintergrund jetzt nur einfach vereinfacht gesagt, aber du kannst schnell mal viel Umsatz machen, aber dann im letzten Absatz steht dann, und sie versuchen in 2 Jahren profitabel zu werden. Das ist halt, ja, das ist halt immer so ein bisschen ein Punkt, wo ich halt dann immer ja, schmunzeln muss oder ein bisschen überlegen muss, was steckt dann wirklich dahinter. Klar, gibt es viele Unternehmen da, oder gerade am Anfang ist es halt einfach so, aber es ist halt schon oft auch trügerisch.
Man kann auch einfach ganz viel günstige Ware aus dem Ausland bestellen, die für die Hälfte des Preises hier verkaufen, dann macht man auch Umsatz, ne? Also das
Bestimmt,
geht
in der, ja, ist für uns, für einen Aktionär dann vielleicht nicht so,
ja.
so das interessanteste Unternehmen. Genau. Ich habe dich ja im Vorhinein, habe ich dir einen Fragebogen zugeschickt und dann wollte ich ja ein paar Sachen von dir wissen und unter anderem auch so eine Meinung, die nicht jeder vertritt oder wo es auch Kritikpunkte gibt. Und da hast du mir gesagt, aktive Fonds haben ihre Daseinsberechtigung. Unter welchen Bedingungen findest du, haben sie die Daseinsberechtigung? Ich meine, sie gibt es ja, deswegen irgendwo muss es ja auch sinnvoll sein. Und wann ist aktiv Selbstbetrug?
Genau, ja, das ist ja auch sowas, auch auf LinkedIn, vielleicht auch auf Instagram, so sehr beliebt, dass man sagt, ja, im Grunde aktive Fonds, irgendwie Teil der Vergangenheit braucht man gar nicht. Ich glaube, es gibt gute Fondsmanager und ich glaube, es gibt auch Bereiche, bei denen ich froh bin, wenn sich jemand aktiv drum kümmert. Also beispielsweise investieren wir auch in Südamerika, im Mittleren Osten und in Afrika. So, da kenne ich mich in all diesen drei Regionen gar nicht aus. Überhaupt nicht. War ich auch noch nie. Habe ich persönlich auch gar keinen Bezug zu. Jetzt gibt es teilweise auch die Schwierigkeit, dass man im Zweifelsfall auch gar nicht so gut ETFs zu findet, zu den Märkten. Aber nichtsdestotrotz, die sind, also möchte ich da einfach nur einen breiten, blinden, passiven ETF auf eine Region, die ich gar nicht kenne, die vielleicht auch ihre Besonderheiten hat, vielleicht auch ein bisschen anders ist als so die eigenen heimischen Gefilde. Und da bin ich einfach froh, wenn es einen Manager gibt oder wenn es ein Management-Team gibt, das sich vielleicht vor Ort auskennt, das unterscheiden kann zwischen verschiedenen Unternehmen, das sich vielleicht auch ein bisschen mit der Regulatorik vor Ort auskennt, vielleicht mit den Reporting-Standards ein bisschen auskennt und dann dementsprechend halbwegs weise auswählt, was zu tun ist. Und dann bin ich auch bereit, 2,5 oder 3% zu bezahlen. Ich muss zugeben, ich gucke auf die Gebühren dann auch gar nicht, weil ich sage, das ist eine Region, die ich möchte. Das ist eine Region, an die ich glaube. Ich glaube, dass ich damit eine Performance erzielen kann, die mittelfristig oder langfristig höher ist als vielleicht in den USA möglicherweise. Vielleicht, kann ja sein. Dann soll meinetwegen der Manager sein Geld dafür bekommen. Dann freue ich mich über die Rendite. Und du hast gerade gefragt, wann ist ein aktiver Fonds Selbstbetrug? Ja, wenn das hinter sowas ist, was einfach nur den S&P 500 versucht zu schlagen um 0,2% oder so, dann denke ich mir, ja, den Aufwand müssen wir uns alle jetzt nicht antun. Such dir vielleicht eine andere Beschäftigung, ja, als irgendeinen Index
Das ist
hinterher.
dann schon wieder interessant.
Genau, dann ergibt es halt keinen Sinn. Ne? Dann braucht man das nicht. Aber ich glaube, es gibt noch genug Dinge, genug Themen, genug Regionen, wenn man da investieren will, wo man einfach froh sein kann, wenn man einen hat, der dafür dann auch was kriegen soll, für die Arbeit.
Ja, finde ich spannend, gut erklärt auch und natürlich mit den Regionen, welche die nicht so zugänglich sind für uns Privatanlegern auch einfach. Aus Zeitmangel oder Informationsmangel, dann ist das schon ganz, ganz spannend, ja. Wenn man da natürlich auch den Mut hat zu investieren, sage ich mal, das muss halt wie immer zum Portfolio und zum eigenen Leben passen. Wenn ich dann jeden Tag drauf schaue, hat er jetzt eh nicht meine Gebühren gefressen sozusagen und dann wäre das auch nichts. Also da ist das schon wichtig.
Ich habe heute noch gelesen, irgendwo, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich gebe einfach mal wieder, was ich heute gelesen habe, dass Bill Ackman jetzt einen relativ großen Teil seines Portfolios einfach in Teile der Mag 7 investiert. Ja, muss man sich auch fragen, muss er dafür im Zweifelsfall die 2,20 Gebühr bekommen? Brauche ich einen PE oder einen Hedgefondsmanager, der am Ende ja einfach nur große Titel kauft? Ne? Also, wenn ein Informationsvorsprung da ist oder eine Managementfähigkeit, die ich Bill Ackman gar nicht absprechen möchte. Ich halte ihn grundsätzlich für sehr, sehr gut, von guten Money Manager. Aber ja, wenn es Entscheidungen gibt, dann sollen die auch honoriert werden, wenn die vernünftig so durchdacht sind.
Ja. Im Endeffekt, so wie bei Warren Buffett. Der hat ja auch seine Entscheidungen getroffen und deswegen hat er die große Fanbase sozusagen, ist das sein Honorar gewesen. Genau. Ja, sehr, sehr cool. Ich möchte noch jetzt mal kurz unsere drei Regeln oder drei Regeln aufstellen, die wir jetzt da in unserem Gespräch herausgehoben haben. Das war eben die Langfristigkeit. Das heißt, wenn ich die Aktie oder das Investment nicht über mehrere Jahre halten will, dann ist kein Investment und dann, ja, lassen wir eher die Finger davon. Dann ganz im Buffett-Stil keine Hypes. Das heißt, wir machen einen großen Bogen rum um heiße Tipps und schauen uns lieber die langweiligen an, die schöne Rendite bringen und ja, vielleicht auch mal eine Dividende. Und genau, also wenn alle drüber reden, dann kaufen wir sie eher nicht. Müsste ja schon eine spezielle Ausnahme sein. Und was ich auch jetzt rausgehört habe, auch mit dem aktiven Investmentfonds, immer neugierig bleiben. Das heißt, wir schauen uns Bereiche an, die man nicht so kennt, die vielleicht nicht so beachtet sind, die auch manchmal nicht so gut ausgebaut sind. Aber wenn ich mir eine Aktie anschaue oder eben auch einen Bereich, dann versuche ich das natürlich zu verstehen, aber darf auch mal ein bisschen exotischer sein. Genau. Mit natürlich kleiner Beimengung, das haben wir ja auch ganz am Anfang gesagt, wenn man kleine Positionen hält, dann kann man da auch mal ein bisschen mehr wagen und wenn das ganze große Portfolio stabil bleibt. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Welche Makrovariable würdest du sagen, beeinflusst dein Verhalten am meisten und welche Regeln hängen da dran?
Boah, das auf eine einzelne runterzubrechen, gar keine einfache Frage. Also, darauf gibt es keine immer gültige Antwort, sondern also, wenn vielleicht jemand mal auf mein LinkedIn-Profil sich freut, wird man feststellen, dass ich halt mich sehr viel mit Makrodaten beschäftige, im Grunde jeden Tag. Und ich gucke mir sehr, sehr viel an, was ich momentan, also ich kann dann eine Antwort geben, worauf ich momentan sehr stark gucke. Und das ist, das kommt auch jetzt im März wieder raus, die Net International Investment Position der USA. Die gibt an, wie die Kapitalflüsse in die USA aussehen, ob halt Abflüsse oder Zuflüsse da sind. Und wenn man jetzt so ein bisschen die Zeitungen und die Meldungen im letzten Jahr verfolgt hat, auch im Zuge des Liberation Days etc., dann war ja schon die Geschichte, dass jetzt irgendwie Amerika nicht mehr so cool ist und dass es jetzt Europa irgendwie besser wäre. Es ist jetzt sehr verkürzt dargestellt, aber das so habe ich die Zeitungsmeldung und die mediale Berichterstattung teilweise verstanden. Diese Kennzahl oder diese Zahl, die ich gerade gesagt habe, die gibt halt wirklich an, wie viel auch an, sage ich mal, wirklichen Investitionen in den Kapitalstock in den USA gelaufen sind. Und die finde ich sehr interessant, auch im Hinblick auf die Dollarschwäche, die wir gerade sehen, weil wenn wir jetzt auf die letzten Quartale gucken, dann kann man sehen, dass in Q2 und Q3 im letzten Jahr eben diese Zahl gestiegen ist, dass effektiv Kapital in die USA geflossen ist. Das widerspricht ja so ein bisschen dem, dass die USA nicht mehr so ein guter Investitionsstandort sind. Gleichzeitig ist der Dollar irgendwie schwächer geworden. Das passt eigentlich nicht so richtig zusammen. Und das ist so eine Zahl oder eine Zahlenkombination eben irgendwo aus Dollarentwicklung, Inflation plus dieser NIEP, die ich momentan sehr, sehr interessant finde und sehr stark im Blick halte, weil ich persönlich, also ich ganz persönlich bin also sehr optimistisch für die USA als Kapitalmarkt, um nicht zu sagen bullisch. Also ich habe da nichts weniger gemacht in den letzten Monaten. Im Gegenteil, immer schön weiter investiert. Das ist so eine Zahl oder das ist so eine Zahlenkombination aus den drei Punkten, die ich sehr, sehr, sehr stark im Blick halte gerade, um einfach zu gucken, ob die Geschichten stimmen.
Ist definitiv spannend, gerade weil heutzutage die Medien eh sehr, sehr meinungsbildend sind und man ja wirklich sehr ein spezielles Bild bekommt von dieser ganzen gerade europäisch-amerikanischen Verbindung. Was macht Trump? Der wird natürlich sehr gefärbt. Was man von ihm hält, sei dahingestellt. Das ist nicht Thema des Podcasts, aber ja, ich bin auch immer ein bisschen skeptisch oder vorsichtig halt, einfach das alles zu übernehmen. Und ich finde, die Zahl ist sicher spannend, weil es ja auch im Umkehrschluss zeigt, fließt viel rein, heißt auch viel Macht, fließt viel raus, haben dann, wo fließt das Geld hin, in welche anderen Märkte, und kann man sicher auch vielleicht wieder Optionen oder Chancen entdecken, wo das Geld hinfließt und zu welchen größeren Mächten, sage ich mal. Das ist ja auch spannend, was passiert mit China, was passiert vielleicht auch mal mit Afrika, mit dem Kontinent, wird ja auch trotzdem immer spannend, oder was ist mit Indien? Da gibt es viele, viele Märkte, die sicher definitiv spannend sind. Und eh, wie du sagst, stimmen die Geschichten, ist Amerika wirklich so schlecht oder wird das halt auch gern nur aufs Blatt Papier geschrieben? Papier ist sehr geduldig. Ich sehe das auch in Europa ein bisschen immer skeptisch. Ja, da heißt es ja auch, wir sind jetzt am absteigenden Ast. Ist irgendwie auch wahr. Jetzt hatten wir ja großen Aufschrei mit OpenClaw, dass der zu OpenAI gegangen ist. Auf der anderen Seite sehe ich schon auch im Startup-Bereich, wo ich viel unterwegs bin, es sind viele Leute, die wirklich motiviert sind, die viel schaffen können und auch geniale Ideen haben. Also ja, die Zeit bleibt auf jeden Fall spannend.
Ja, das sehe ich genauso. Was man vielleicht noch so als Ergänzung hinterher schiebe oder hinterher schieben möchte, ist, wenn man sich so versucht, so ein bisschen so ein Bild zu machen über Regionen. Also das ist mein Ansatz, mein ganz persönlicher Ansatz. Wachstum ist ja immer eine extrem wichtige Frage. Das ist ja eigentlich das, worum es geht. Wo ist die Wachstumsaussicht? Und aus meiner Sicht, also aus meiner laienhaften volkswirtschaftlichen Sicht, hängt Wachstum an zwei Kennzahlen. Die eine ist Demografie, und die andere ist Investitionen in den Kapitalstock, die ich jetzt einfach mal als Bruttoanlageinvestition fassen würde, weil das kann man auch ganz gut abrufen. Und das sind vielleicht auch zwei Zahlen, wenn ich mir über Regionen Gedanken machen würde, die ich mir einfach angucken würde. Also einmal Demografie, wo habe ich irgendwie ein vernünftiges Angebot an Arbeitskraft, das nachhaltig funktioniert, und wo wird viel in den Kapitalstock investiert. Und da kann man sich einfach mal die Zahlen angucken. Ich will da jetzt gar keinem die Arbeit abnehmen, weil es auch interessant ist und Spaß macht. Aber da kriegt man, wenn man das mal macht, kriegt man schon, wenn man das mal über die Weltkarte so verteilt und das mal so rankt, dann kriegt man schon einen Eindruck davon, wo vielleicht die Zukunft ist und wo vielleicht nicht mehr. Und was du gerade gesagt hast, ist zum Thema Startups in Europa. Ja, ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwann geschrieben. Deshalb, also ich will dir nicht einfach nur recht geben, ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, dass das einer der wenigen Bereiche ist, wo wir noch eine gute Chance haben. Also Stichwort Risikokapital, wo wir aber auch leider viel zu wenig machen als auch als Kontinent. Weil ja, Ideen haben wir viele. Wir haben immer noch gute Hochschulen. Wir haben immer noch gute Cluster an Innovationen, wo Industrie und Hochschulen und Lieferanten zusammenkommen. Und das ist eigentlich eine Zukunftsperspektive, auf die wir viel mehr setzen sollten und auch mehr Mut haben sollten, um dann industrielle Champions von morgen gemeinsam zu formen.
Stimme ich dir zu 100% zu. Und damit
Danke.
sage ich auch, sehr gern, sehr gern. Und damit sage ich auch, danke, dass du dir Zeit genommen hast, Philipp. Und natürlich danke an die Zuhörer, dass sie sich die Folge wieder angesehen haben bis zum Schluss. Und ja, wenn man sich aus der Folge oder wenn ich mir aus der Folge etwas mitnehme, dann auf jeden Fall, dass man versucht, langfristig zu schauen und spannende Regionen zu entdecken. Aber dabei auch die Regeln beachtet, nicht den Hypes zu verfallen und sozusagen sich vor schlechten Entscheidungen zu schützen.
Sehr gut. Ja, ebenfalls auch von mir. Vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich danke dir für die Einladung. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer konnten was mitnehmen. War mir eine große Freude.
Super, das freut mich. Und wir hören uns beim nächsten Stock Talk.